Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Weiter geht es hier mit der Betrachtung des zweiten Buchs der Chronik. In dessen erster Hälfte wird die Zeit Salomos behandelt. Diesen König ließ Gott vieles gelingen. In der Summe wohl mehr als jedem anderen seiner Nachkommen. Dazu zählt, dass Salomo den Bau des Tempels in Jerusalem in Angriff nahm. Aber noch so manches andere ließ ihn zu einem legendären Herrscher aufsteigen, dessen Machtfülle im damaligen Orient seinesgleichen suchte. Man könnte es auch so ausdrücken, Salomo hat sich einen Namen unter den Königen gemacht. Der Bau des prächtigen Tempels hat dazu lediglich als ein Detail beigetragen. Was sonst von ihm zu sagen ist, das wird konkret im zweiten Buch der Chronik in den Kapiteln 7 bis 9. Zuletzt war von den Zusagen Gottes die Rede, die er gegenüber Salomo gemacht hat. Zusagen, die besonders dem Tempel und dem Volk Gottes galten. Im 7. Kapitel des 2. Buchs der Chronik spricht Gott in Vers 14 unter anderem von 6 Punkten, die uns bis heute etwas zu sagen haben. Da spricht Gott von seinem Volk, eine Aussage, die auf die heutige Gemeinde gedeutet werden kann. Er fordert zur Demut auf und dazu, dass man bete und Gott suche. Außerdem geht es darum, sich von den bösen Werken zu bekehren. Wer dies alles tut, dem verspricht Gott, ganz Ohr zu sein. Gott will hören, was wir ihm sagen. Und wenn wir diesen 14. Vers in unsere heutige Situation hineinsprechen lassen, dann müssen wir den 15. Vers ebenfalls mitnehmen. Dort heißt es: So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerksam auf das Gebet an dieser Stätte. Wer diesem bestimmten Befehl folgen will, dem empfehle ich, in das nächste Flugzeug nach Jerusalem zu steigen, um zum Tempelbereich zu gelangen. Wer das tut, wird entdecken, dass der Tempel nicht mehr dort steht. Die Omar-Moschee steht heute dort. Wenn Sie aber heute diesem Befehl folgen wollen, dann müssen Sie ganz gewiss nach Jerusalem gehen, denn nur dort ist diese Stätte. Ich verstehe einfach nicht, warum Menschen einen Vers der Heiligen Schrift aus seinem Kontext herauslösen und diesen dann für sich in Anspruch nehmen. Das war nie so vorgesehen. Dieses Versprechen in Vers 15 wurde dem Volk Israel zur Einweihung des Tempels gegeben. Auch wenn dabei eine Anwendung liegen könnte für uns heute, so ist es besser, wenn wir uns gleich an das Neue Testament wenden, wo wir Gottes Versprechen finden, die uns direkt betreffen. Vers 16. So habe ich nun dies Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sein soll ewiglich, und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Zeit. Eine Woche lang habe ich in einem Hotel gewohnt, von dem aus man den Tempelbereich überschaut. Am Morgen bin ich zum Fenster gegangen und habe diesen Tempelbereich mir angesehen. Ich dachte dabei, ich sehe auf den Ort, den Gott auch betrachtet. Dieser Ort ist ihm offenbar sehr wichtig. Weiter mit Vers 17 und 18. Und wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, da du alles tust, was ich dich heiße, und meine Gebote und Rechte hältst, so will ich den Thron deines Königtums bestätigen, wie ich mit deinem Vater David einen Bund geschlossen habe und gesagt, es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der über Israel Herr sei. Gott hat hier versprochen, dass für die Nachkommen Davids keine Zeit existiert, in denen es nicht einen Herrscher aus ihren Reihen geben wird. Heute gibt es aber keinen Herrscher, der seinen Stammbaum auf David zurückverfolgen kann. Doch es gibt den einen, der zur Rechten Gottes sitzt, und der ist ein Nachkomme Davids. Ihm zu Ehren wurde einst gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Psalm 110. Ich lese weiter in Vers 19. Werdet ihr aber euch abkehren und meine Rechte und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlassen und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausreißen aus meinem Lande, das ich ihnen gegeben habe. Und dies Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen und werde es zum Hohn machen und zum Spott unter allen Völkern. 2. Chronik 7, Vers 19 und 20. Dieser Ort ist tatsächlich verspottet worden. Heute ist er für Christen kein heiliger Ort mehr. Die Omar-Moschee steht dort. In Vers 21 heißt es: Und vor diesem Hause, das so hoch erhoben wurde, werden sich entsetzen alle, die vorübergehen, und sagen: Warum ist der Herr mit diesem Lande und mit diesem Hause so verfahren? An diesem Ort, wo heute die Omar-Moschee steht, stand ich mit einigen Menschen und habe über den Tempelbereich geblickt. Einer der Anwesenden stellte die Frage, die in diesem Vers gestellt wird. Dies ist der Ort, an dem das Haus Gottes stehen sollte, und seht es euch heute an, hier gibt es genauso viel Heidentum wie sonst auch auf der Erde. Man sollte doch meinen, Gott würde so etwas auf seinem Grund und Boden nicht erlauben. Nun, Gott hat gesagt, dass genau dies geschehen wird. Vers 22. Und man wird sagen, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen haben, der sie aus Ägyptenland geführt hat, und sie sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben, darum hat er all dies Unheil über sie gebracht. Ich habe damals dieser Person gesagt, die meinte, Gott würde auf seinem Gelände so etwas nicht zulassen, dass das Wort Gottes ganz eindeutig sagt, dies würde deswegen geschehen, weil das Volk Israel Gott verlassen hat. Ich konnte also zeigen, dass Gott seinem Wort treu geblieben ist. In den nun folgenden Kapiteln 8 und 9 lautet das Thema Salomos Leistungen und sein Ruhm. Diese nächsten zwei Kapitel berichten etwas von den Erfahrungen und der Arbeit Salomos sowie von seinen Aussagen zu anderen Gebieten. Dieser Mann ist zu einem sehr energischen Herrscher geworden. Er bemühte sich, alle Pläne, Ziele und Versprechen Davids auszuführen. Es heißt im 8. Kapitel in Vers 1: Und nach 20 Jahren, in denen Salomo des Herrn Haus und sein Haus gebaut hatte. Der Bau des Tempels war tatsächlich ein lang andauerndes Projekt. Die Hälfte von Salomos Regierungszeit verging unter dem Bau des Tempels. Denn dieser war Gott besonders wichtig. Weiter mit den Versen 2 und 3. Er hatte auch die Städte, die Hiram Salomo gegeben hatte, ausgebaut und ließ die Israeliten darin wohnen. Da zog Salomo gegen Hamat-Zobah und eroberte es. Dies ist der einzige Krieg, der während der Regierungszeit Salomos erwähnt wird, und es scheint kein besonders bedeutsamer gewesen zu sein. Und dann wird noch weiteres über Salomo berichtet in den Versen 4 bis 8. Er baute Tadmor in der Wüste aus und alle Städte mit Kornspeichern, die er in Hamat angelegt hatte. Auch das obere und untere Bet-Horon, dass sie feste Städte wurden mit Mauern, Toren und Riegeln. Dazu Baalat und alle Städte mit Kornspeichern, die Salomo hatte, und alle Wagen- und Reiterstädte und alles, was Salomo in Jerusalem und auf dem Libanon und im ganzen Lande seiner Herrschaft zu bauen wünschte. Alles Volk, das noch übrig war von den Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern, die nicht zu Israel gehörten, ihre Nachkommen, die im Lande übrig geblieben waren, die Israel nicht vertilgt hatte, machte Salomo zu Fronarbeitern, bis auf diesen Tag. 2. Chronik 8, Vers 4 bis 8. Dann heißt es in Vers 9 noch: Aber von den Israeliten machte Salomo keinen zum Knecht für sein Werk, sondern sie waren Kriegsleute, seine Obersten und Ritter und Hauptleute über seine Wagen und Reiter. Salomo hat seine eigenen Leute in die Armee geholt und sie zu Führern gemacht. Die geringeren Arbeiten wurden von den Nachkommen der Stämme Kanaans ausgeführt, die früher einmal das Land besessen hatten. Vers 10. Und es waren 250 oberste Amtleute des Königs Salomo, die über die Leute geboten. Dies ist eine Sache, die Salomo eingeführt hat, die später große Probleme bereiten sollte. Gott hat dies hier notiert, aber nicht kommentiert oder gar abgesegnet. Weiter mit Vers 11. Und Salomo führte die Tochter des Pharao herauf aus der Stadt Davids in das Haus, das er für sie gebaut hatte. Denn er sprach: Eine Frau soll mir nicht wohnen im Hause Davids, des Königs von Israel, denn es ist geheiligt, weil die Lade des Herrn hineingekommen ist. Dies ist eine interessant zu nennende Entscheidung, die Salomo mit Blick auf seine Frau, der Tochter des Pharaos, getroffen hat. Er baute ihr einen Palast, der außerhalb der Stadt Davids lag. Eine der Erklärungen, die man dazu heute in Israel zu hören bekommt, ist, dass Salomo all diese verschiedenen Frauen wegen politischer Vorteile geheiratet hat. Der eigene Schwiegervater wird so schnell keinen Krieg gegen den Schwiegersohn führen. Dies war also eine der Methoden, mit denen Salomo seinem Land Frieden geschenkt hat. Kein Herrscher würde gegen ein Land kämpfen, in dem die eigene Tochter Königin ist. Ich weiß nicht, ob diese Erklärung für Salomos viele Frauen wahr ist oder nicht. Ich denke, dass sie teilweise wahr sein kann. Auf alle Fälle handelte er aber damit gegen Gottes Gebot. Der Rest des 8. Kapitels berichtet noch mehr über den Tempel, über Salomos Feste und dass er die Priester und Leviten genauso in ihre Ordnungen aufteilte, wie David es vorgesehen hatte. Ich lese ab Vers 12. Von da an opferte Salomo dem Herrn Brandopfer auf dem Altar des Herrn, den er gebaut hatte, vor der Vorhalle, wie es vorgeschrieben war im Gesetz des Mose, zu opfern an jedem Tag, an den Sabbaten, Neumonden und Festen des Jahres dreimal, nämlich am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Und er bestellte die Ordnungen der Priester zu ihrem Amt, wie es sein Vater David bestimmt hatte, und die Leviten zu ihrem Dienst, dass sie lobten und dienten vor den Priestern, wie es jeder Tag erforderte, und die Torhüter nach ihren Ordnungen, jede an ihrem Tor. Denn so hatte es David, der Mann Gottes, befohlen. Und man wich in keiner Hinsicht vom Gebot des Königs über die Priester und Leviten, auch nicht bei den Schätzen. So wurde alles Werk Salomos ausgeführt, von dem Tage an, dass des Herrn Haus gegründet wurde, bis er das Haus des Herrn ganz vollendet hatte. Zu der Zeit zog Salomo nach Ezion-Geber und nach Elat am Ufer des Meeres im Lande Edom. Und Hiram sandte ihm durch seine Leute Schiffe und auch Leute, die des Meeres kundig waren. Und sie fuhren mit den Leuten Salomos nach Ophir und holten von da 450 Zentner Gold und brachten's dem König Salomo. 2. Chronik 8, Vers 12 bis 18. Wenn wir zum 9. Kapitel kommen, werden wir entdecken, dass dies das letzte Kapitel ist, das von Salomo handelt. Wir haben bereits erfahren, dass Salomos größte Leistung im Bau des Tempels zu sehen ist. Was sonst ist aus Salomos Leben für Gott noch wichtig, dass er ein weiteres Mal auf seine Person eingeht? Es ist nach meiner Einschätzung sehr wertvoll zu erkennen, dass Salomo etwas schaffte, von dem Gott wollte, dass es die Israeliten beständig tun. Er wollte, dass sie der Welt ein Zeugnis sind. Hier wird uns berichtet, wie sie dies durch Salomo geschafft haben. Das Volk Israel sollte allerdings auf andere Art und Weise Zeugnis sein als die christliche Gemeinde heute. Das Volk Israel hatte nach innen, in seine Mitte zu blicken. Die heutige Gemeinde blickt nach außen. Israel sollte nach Jerusalem zum Tempel gehen und die Welt dorthin zum Gottesdienst einladen. Die Gemeinde beginnt dann in Jerusalem und geht bis an die Enden der Welt. Mit anderen Worten, die Gemeinde soll das Evangelium in die Welt tragen, während das Volk Israel die Welt eingeladen hat, um mit ihnen die Offenbarung Gottes im Tempel zu teilen. Das Volk Israel sollte in einer polytheistischen Welt mit vielen Göttern ein Zeugnis für den einzig lebendigen und wahren Gott sein. In einer atheistischen Welt sollen heute einzelne Menschen in der Gemeinde vor allen Nationen ein Hinweis sein für einen auferstandenen lebendigen Erlöser. Das Volk Israel hatte sein von Gott gegebenes Ziel damals schon zu einem Teil erfüllt. Eine große Anzahl von Nichtjuden kam nach Jerusalem, um im Tempel Gottesdienst abzuhalten. Der Maßstab für den Erfolg der Kirchen muss die Anzahl der ethnischen Gruppen und Völker sein, denen das Evangelium heute zu bringen ist. Nun liegt es leider in der Natur aller, die zur Kirche gehört haben, die Bemühungen des Volkes Israel zu verachten, während sie gleichzeitig den Erfolg der Kirchen betont haben. Ständig konnte man vom Versagen Israels hören. Zur gleichen Zeit ist mit übertriebenen Berichten der Erfolg des Evangeliums in fernen Ländern angepriesen worden. Ich erinnere mich, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg von Erweckungsbewegungen in China und Deutschland hörten. Ich habe mich bei Betroffenen in beiden Ländern erkundigt, und man sagte mir, es hätte dort keine wirkliche Erweckung gegeben. Es ist für uns Amerikaner interessant, immer wieder von Erweckungen in Ländern zu hören, die weit weg sind. Auf der anderen Seite hat das Volk Israel einen noch größeren Erfolg verbuchen können, als uns heute bewusst sein mag. Wir neigen dazu, Israels Erfolg an seinem Versagen zu messen, am letzten Abfall der jüdischen Nation, der zu ihrer Gefangenschaft führte. Es gab aber auch eine Zeit, in der sie Gott nicht im Stich gelassen haben. Aus Jerusalem drang eine Botschaft zu den Völkern der Welt. Diese wurden von Jerusalem angezogen, wie von einem Magnet. Der Höhepunkt lag dabei in der Zeit von Salomos Herrschaft. Dann wurde das Zeugnis schlechter und der Verfall setzte auch bei Israel ein. Die Heilige Schrift gibt uns zwei getrennte Beispiele vom Einfluss, der während der Zeit Davids und Salomos auf Nichtjuden ausgeübt wurde. Ohne Zweifel wird es noch viele andere gegeben haben, von denen wir aber nichts wissen. Hiram, König von Tyros und Freund Davids, hat Gott kennengelernt. Er ließ kostbare Geschenke für den Tempel herstellen. Er stellte Material und Handwerker für den Tempel zur Verfügung. Wissen Sie noch, was er Salomo schrieb? Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der Himmel und Erde gemacht hat, dass er dem König David einen weisen, klugen und verständigen Sohn gegeben hat. 2. Chronik 2, Vers 11. Und Hiram war ein Nachkomme von Japhet. Ich möchte Sie bei der Gelegenheit daran erinnern, dass auch im Neuen Testament nur wenige Beispiele gegeben werden, die von den frühen Gemeinden bei ihren weltweiten missionarischen Einsätzen berichten. Da gibt es den Eunuchen aus Äthiopien, ebenfalls ein Nachkomme von Ham. Dann ist da Cornelius, der ein Sohn Japhets gewesen ist. Dann gibt es noch diesen Saul von Tarsus, der Sohn von Sem war. Nun kommt im zweiten Buch der Chronik eine besondere Person in den Blick, die Königin von Saba. Denn schon bald stellt sich hoher Besuch bei Salomo ein und der wird hier ausführlich beschrieben. Ihre Geschichte wird den Beweis liefern, dass Israel mit seinem Zeugnis für Gott das Ende der damals bekannten Welt erreicht hat. Diese Königin ist eine Vertreterin der Nachkommen von Ham. Ihre Geschichte wird uns im 9. Kapitel ab Vers 1 erzählt. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie mit einem sehr großen Gefolge nach Jerusalem, mit Kamelen, die viel Spezerei und Gold trugen, und Edelsteine, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und als sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte, und es war Salomo nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. 2. Chronik 9, Vers 1 und 2. Das bedeutet doch, Salomo verriet ihr alle Geheimnisse des Königreiches. Er erzählte ihr, dass Gott ihm seine Weisheit gegeben hatte. Er sagte ihr, dass der Tempel auch ihr Zugang zu Gott sei, denn Gott hatte ihm ja gesagt, dass er seinem Volk hier begegnen würde. Weiter mit den Versen 3 und 4. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider, seine Mundschenken mit ihren Kleidern und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn darbrachte, da geriet sie vor Staunen außer sich. 2. Chronik 9, Vers 3 und 4. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 10, Vers 24, wurde berichtet, und alle Welt begehrte, Salomo zu sehen, damit sie die Weisheit hörten, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Hier erfahren wir von nur einer dieser Begegnungen, die mit der Königin von Saba. Und die wollte Salomos Weisheit persönlich erfahren. Hieran können Sie erkennen, wie erfolgreich das Volk Israel war, der Welt ein Beispiel zu geben. Wenn von Brandopfern die Rede ist, die er im Hause des Herrn darbrachte, dann waren das eben Brandopfer, die er dargebracht hat. Auch ein solches Brandopfer spricht von Christus. Kein anderes Land der Welt hatte etwas, das als Sündopfer galt. Dies faszinierte auch die Königin von Saba. Diese Opfer deuten auf Christus hin. Bereits David hat viel von Christus gesagt und geschrieben. Ich vermute, auch Salomo hat die Königin nicht zurückziehen lassen, ohne ihr eine Erklärung über den einen zu geben, der kommen würde, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. In Vers 5 und 6 heißt es dann, und sprach zum König, es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte von deiner großen Weisheit hat man mir gesagt. Du bist größer, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Diese Frau sagte, als ich hörte, was Gott getan hat, konnte ich es einfach nicht glauben. Sie hatte jedoch genug Glauben, als sie von Salomos Größe hörte, die lange, anstrengende Reise auf sich zu nehmen, um alles mit eigenen Augen zu sehen. Sie konnte nicht einfach zum Flughafen gehen, um ein Flugzeug zu nehmen und in ein paar Stunden dort zu sein. Wahrscheinlich musste sie einige Monate lang die heiße Wüste durchqueren. Sie hatte den langen, schweren Weg auf sich genommen, um etwas von der Weisheit dieses Mannes und über seine Begegnung mit Gott zu erfahren. Sie konnte es nicht glauben, bis sie es selber gesehen hatte. Hören Sie sich diese Frau mal an, Vers 7. Glücklich sind deine Männer und glücklich diese deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Der Herr, dein Gott, sei gelobt, der dich lieb hat, dass er dich auf seinen Thron gesetzt hat zum König des Herrn, deines Gottes. Weil dein Gott Israel lieb hat, auf dass er es ewiglich bestehen lasse, darum hat er dich über sie zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übest. 2. Chronik 9, Vers 7 und 8. Nun lobt also diese Frau Gott. Als unser Herr Jesus Christus von ihr sprach, sagte er, die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Matthäus 12, Vers 42. Es gibt ein Saba im Südwesten Arabiens und in Afrika. Da der Herr Jesus Christus gesagt hat, dass sie vom Ende der Erde kam, vermute ich, dass sie aus Afrika angereist war. Ihr Gefolge offenbarte den Reichtum und den Luxus des Orients. Alle die weisen Männer haben keinen so großartigen Eindruck hinterlassen wie diese Frau. Sie kam mit großem Pomp, der einem orientalischen Monarchen zustand. Anscheinend war sie noch am meisten vom Brandopfer beeindruckt. Dies war auch das deutlichste und perfekt auf Christus ausgerichtete Bild, das im Alten Testament gegeben wird. Wie erfolgreich ist das Volk Israel mit seinem Zeugnis für die Ungläubigen gewesen? Nun, diese Frau hat den lebendigen und wahren Gott erkennen können. Vielleicht kennen Sie den Satz, den unser Herr Jesus Christus zu einer Frau an einem Brunnen sagte. Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Johannes 4, Vers 21. Zur Zeit Jesu stand dieser Tag kurz bevor. Die Zeit ist gekommen, damit wir heute das Evangelium bis an das Ende der Erde verbreiten können. Zur Zeit Salomos kam die Welt nach Jerusalem, um das Evangelium zu hören. Wir hören dann im Rest dieses 9. Kapitels vor allem von Salomos Reichtum. Die Verse 22 und 23 fassen die Geltung Salomos in der damaligen Welt folgendermaßen zusammen. So wurde der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Könige auf Erden begehrten, Salomo zu sehen, um seine Weisheit zu hören, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Salomo gab der Welt seiner Zeit ein Zeugnis über seinen Gott. Und sie brachten ihm jährlich ein jeder sein Geschenk, silberne und goldene Gefäße, Kleider, Waffen, Spezerei, Rosse und Maultiere. Und Salomo hatte 4000 Pferde und Wagen und 12.000 Reiter. Und man legte sie in die Wagenstätte und zu dem König nach Jerusalem. 2. Chronik 9, Vers 24 bis 25. Hier wird uns allerdings ein Charakterfehler dieses Mannes vorgestellt. Nach dem mosaischen Gesetz war es den Königen verboten, sich Reichtümer an Pferden und Frauen anzueignen. Salomo aber vergrößerte die Zahl seiner Pferde und Frauen. Im Ort Megiddo sind die Ruinen der Ställe Salomos, die damals für seine Pferde bestimmt waren, noch heute sehr beeindruckend. Es gibt auch noch weitere Ställe an einigen anderen Orten. Er hat die Zahl seiner Pferde tatsächlich vermehrt. Und er war ein Herr über alle Könige vom Euphrat an bis zu dem Land der Philister und bis zu der Grenze Ägyptens. Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber gab wie Steine und so viele Zedern wie Maulbeerbäume im Hügelland. Und man führte für Salomo Rosse ein aus Ägypten und aus allen Ländern. 2. Chronik 9, Vers 26 bis 28. Salomo war einer der großen Herrscher dieser Welt, so weiß das 2. Buch der Chronik zu berichten. Von da aus nimmt es noch ein Ereignis in den Blick, das für Israel einschneidende Folgen haben sollte. Salomos Tod. Was aber mehr von Salomo zu sagen ist, das Frühere und das Spätere, siehe, das steht geschrieben in der Geschichte des Propheten Nathan, sowie in den Prophezeiungen Ahias von Silo und in den Gesichten des Sehers Jedo gegen Jerobiam, den Sohn Nebats. Und Salomo regierte zu Jerusalem über ganz Israel 40 Jahre. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt Davids seines Vaters. Und sein Sohn Rehabiam wurde König an seiner Stadt. 2. Chronik 9, Vers 29 bis 31. Gott hatte sein Versprechen an Salomo erfüllt. Er schenkte ihm eine übernatürliche Weisheit, um die er gebeten hatte. Darüber hinaus gab er ihm Reichtümer und Ehre. Am Schluss des Berichts über Salomos Leben steht nicht mehr die Umsetzung von Davids Plänen. Statt vom Tempelbau ist die Rede von Reichtum und Fehlverhalten, aber auch von seiner Ausstrahlung in die damalige Welt hinein. Die Auswirkungen seines Todes werden uns dann in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel stehen die Kapitel 10 bis 12 aus dem zweiten Buch der Chronik im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.